Am Ende landest du immer in einer Bar irgendwie, habe ich einen Eindruck. Das ist, glaube ich, schon die dritte Story heute, die in der Bar endet.
Es ist aber auch so. Es ist, ich weiß nicht, was ich tue.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Hallo, mein Guter, bist du gut aus Wien gelandet?
Ja, ich bin basically direkt nach Berlin weitergezogen. Und das ist natürlich dann schon wieder ein ganz großer kultureller Unterschied.
ein Downgrade, oder? Nehme ich mal an, wenn ich so deine Empfindung Wien gegenüber richtig interpretiere.
Ach, ja, ich weiß nicht, ich mag Wien einfach und ich mag auch die Mentalität der Leute da. Es war einfach super entspannt, Mike. Ich war ja auf so einer Veranstaltung, wo ich gesprochen habe, und das war schon High Profile, ne? Das war von der österreichischen Presseagentur, das war von Google und vom österreichischen Parlament irgendwie so sponsored. Ich hatte da die Keynote, also schon eine wichtige Rolle so zum Auftakt der Veranstaltung. Mhm. Und es war einfach entspannt. Also ich war noch nie so entspannt bei irgendeinem Panel oder bei irgendeinem Vortrag. Die Leute waren total entspannt. Ich war danach noch mit Leuten der APA, also der österreichischen Presseagentur, war ich noch Averna Sauer trinken im kleinen Café für Wien Insider, die wissen da Bescheid. also war schön. Es war fast ein bisschen Urlaub, muss ich sagen. Ich hoffe, es war bei euch genauso schön.
Ja, war wieder mal beeindruckend. Also Wien spielt ja eigentlich bei unserer Band bei jeder Platte oder Tour immer eine herausragende Rolle. Irgendwie sind wir mit der Stadt verbunden. Ich ja auch. Bin ja schon Jahrzehnte immer in Wien unterwegs, war da auch lange verliebt. Also das ist
immer wieder toll. Erzähl mal.
Ich hatte mal eine österreichische Freundin. Ja. Also was soll ich denn dir da mehr
erzählen? Erzähl doch mal, was war das für ein Mensch? Was habt ihr gemacht? Was hat euch verbunden?
Na, so? Das ist eine tolle Frau, immer noch eine tolle Frau. Liebe Grüße an Verena. Jemand, den ich immer noch sehr gerne habe und mich freue, die Family zu treffen. Also das ist wirklich eine schöne Zeit. Also ich habe mit Wien wirklich ausschließlich positive Verbindung.
Aber das war jetzt süß. Da hat Mike jetzt so ein Grinsen gekriegt. Das hat mich gerade glücklich gemacht. Das war gerade süß.
Ja,
Start in den Podcast, möchte ich sagen.
Wenn man an eine Ex-Freundin zurückdenkt und grinsen, das klingt so ein bisschen fies. Also nenn's lieber Lächeln.
Nee, das war ganz positiv. Also ich meinte das jetzt ganz positiv. Ja, okay. Also weil ich meine, ist ja auch oft genug, dass man danach nichts mehr zu lachen hat, wenn man drüber nachdenkt oder so.
Ja, das hatte ich zum Glück noch nicht so, aber ich komme auch aus einer Zeit, wo man seine Partner nicht im Internet kennengelernt hat. Ne?
Deswegen, wow, Mike, danke. Wow, ja, okay, ist okay.
Nee, ey, das war jetzt überhaupt nicht auf dich bezogen.
Ich habe letztens einen Graph gesehen. Ich weiß jetzt nie, ob das wirklich eine veritable Quelle war. Aber da ging es darum, wo die befragten Personen ihre Partner kennengelernt haben. Und da gab es halt so Sachen wie, weiß ich nicht, im Freundeskreis und so weiter und so fort. Ne, das war früher immer so das größte verbindende Element sozusagen. Und mittlerweile ist halt fast dominant im Internet. Also fast ausschließlich lernen sich die Leute mittlerweile im Internet kennen und das ist natürlich irgendwie ungeil, aber ich sag dir auch, wie es ist, ich bin noch nie ein Mensch gewesen, der so im realen Leben irgendwie einen Flirt begonnen hat oder überhaupt verstanden hat, dass einer abgeht. Ich war jetzt
Also geht's mir auch, da bin ich völlig auf deiner Seite.
Ich bin völlig unfähig, das mitzukriegen. Ich war mit meinem Redaktionsleiter auf der Republika und dann meinte er auch nach irgendeinem Gespräch, meine Güte, Person XY hat ja aber gerade echt schöne Augen gemacht und hast das nicht mitgekriegt, wie da die Fragen gestellt worden sind und so. Hä? Was? Das war einfach nur ein interessiertes Nachfragen. Keine Ahnung. Also ich bin... Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es an dieser Stelle wirklich überhaupt gar nichts gab. Aber ich bin völlig unfähig, immer schon gewesen, sowas zu erkennen. Und ohne das Internet wäre ich vermutlich einfach Dauersingle für immer.
Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Also bei mir ist das wirklich auch nie so gewesen, wie soll man sagen, irgendeine heiße Flirtsituation oder so. Ich glaube, da bin ich auch rein phänotypisch, glaube ich, nicht so der Typ dazu.
Naja, man kann sich schon in deinen Augen verlieren, Mike, so ist doch nicht.
Ja, weil sie so groß sind. Nee, aber das waren immer eher so wirklich längere Kennenlernsachen. Ne? Aber was ich sagen will, ja, ich habe für sowas auch null Antennen. Ne? Das ist auch, wenn ich früher irgendwo, wenn ich irgendwo gearbeitet habe oder so, ne? So in Büro-Kollegensituationen und sowas, ne? Zu dieser Büroklatsch. Ne? Na, merkst du, hast du das nicht gemerkt, dass die zusammen sind und bla 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 und irgendwie so nicht? Hä? Kennt die sich überhaupt? Ne? Und jeder weiß, dass da irgendwie
ja.
Die und die miteinander und bla bla. Das geht so völlig, da habe ich wirklich null Antenne dafür. Also, das ist jetzt überhaupt nicht als cool von mir bemerkt oder so, sondern da fehlt mir manchmal wirklich irgendwie so ein bisschen so eine Wahrnehmungsebene manchmal.
Ja, zum einen spielt es natürlich keine Rolle, zum anderen, aber man kriegt es auch nicht mit. So.
Ja. Und ich wusste mir das auch wirklich so, so dieses Reagieren auf Gefühlsregungen von anderen, auch in Gesprächen und Kommunikation oder so. Also erlernen wär zu viel gesagt, aber das ist einem schon jetzt in Fleisch und Blut übergegangen. Aber was andere Leute da so instinktiv machen, das war für mich wirklich eher ein bewusster Prozess, ne? Also, dass wenn man da erfolgreich kommunizieren will, dass das wirklich auch Arbeit bedeutet hat für mich. Ne? Also, da bin ich nicht so ein Naturtalent.
Ja, genau. Man muss sich da irgendwie auch drauf einlassen. Ne? Und dann auch das, weiß ich nicht, forcieren oder dadurch, dass man viel in einer gemeinsamen Umgebung irgendwie Zeit verbringt und das dann irgendwie so zusammen. Deswegen, ich habe gerade nochmal so drüber nachgedacht, ne, in die graue Vergangenheit, in meine graue Vergangenheit zurück, ins Studium, ja, da war das anders. Da war es tatsächlich anders, weil man hatte ja irgendwie wöchentlich mit immer denselben Leuten zu tun und dann ist man wirklich dann auch mal der einen oder anderen Person näher gekommen. Das ist schon das ist wirklich anders. Da war ich aber auch mal noch in einem normalen Erwachsenenumfeld, Erwachsenen in Anführungszeichen, und seitdem sitze ich ja nur noch in meinem Studio. Ne? Da ist ja Kontakt mit anderen Menschen ja auch nur noch sporadisch, muss man ja auch sagen. So, dadurch wird das natürlich auch
schwierig. Ja, wenigstens sagst du graue Vergangenheit und nicht dunkle Vergangenheit.
Nee, war eine tolle Zeit. Also ich glaube, das ist generell die beste Zeit, die man überhaupt haben kann, so die ersten ein, zwei Semester oder sollte man haben.
Also vor dem Bologna-Prozess war das auf jeden Fall so. Ich
habe das trotz Bologna gemacht. Das ist
ja, also ich glaube, ist immer noch cool, auf jeden Fall. Aber Gaudiamus Igitur war früher. Da hast du echt zwischen Feuerzangenbowle und den Anfang 2000er Jahren leider echt ein bisschen was verpasst.
Ja, so wie ich mir das vorgestellt hätte. Also ich glaube, da ist wirklich auch ein großes Stück Kultur verloren gegangen.
Absolut, also vor allem auch als zivilgesellschaftliche Größe, ne? Also die Universität wirklich so als Herd und Hort von alternativen politischen Ideen und Initiativen oder so, das ist ja jetzt alles im Fitmachen für einen Arbeitsmarkt völlig untergegangen. Ne? Ja.
Vom Kapitalismus also, niedergewalzt, die geistige Reifung.
Ja, natürlich, aber... Ja, das ist ja auch immer mehr eine Amerikanisierung des Studiums, ne, wo Stiftungswesen immer wichtiger wird und so weiter. Und warum sollen dann Unternehmen Lehrstühle, warum soll ThyssenKrupp einen Lehrstuhl stiften, wenn sie da Antikapitalisten ausbilden? Also gibt natürlich auch immer noch alternative Sachen irgendwie, aber es hat schon ganz schön so auf Lebenslauf-Performance sich ausgerichtet, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich.
Also ich habe ja den AB-Vergleich.
Ich muss sagen, vielleicht ist das tatsächlich so etwas, das nur durch das Lehramtsstudium so ein bisschen funktioniert hat. Ich hatte viele Kommilitonen und Kommilitoninnen, die in den ersten zwei, drei, vier Semestern sich auch nochmal komplett umentschieden haben, so ein bisschen auch sich haben mal, also mal bewusst verloren gegangen sind in der Zeit, so mit sich und mit der Welt um sich herum, was ja so in der Mensch- und Erwachsenenwertung, glaube ich, super wichtig ist, irgendwie mal den eigenen Kompass Norden. Und wenn das sich ausgeht, ne, ist natürlich eine finanzielle Frage. Ich hatte dann Gott sei Dank das Glück, dass ich dann irgendwann mit YouTube auch genug verdient habe, dass ich nicht nebenbei irgendwie jobben gehen musste. Dadurch hatte ich da ein bisschen mehr Ruhe da drin. Wenn sich
Es ist schon, ist immer noch so ein leichter Wiener Einschlag, wenn es sich ausgeht.
Ist, ja, was? Wirklich?
Das ist Österreichsprache, ja.
Schön. Schön, das freut mich. Aber so ein bisschen was mitnehmen von seinen Ausflügen, und wenn es nur ein kleiner Sprachfetzen ist. Ja.
Ich hätte auch, stand wirklich zur Debatte, ich hätte beinahe auch Jus statt Jura studiert.
Was ne? ist denn das?
Also in Österreich, da heißt Jura Jus.
Ach so, halt einfach in Österreich studiert.
Das Recht und nicht die Rechte. Ja. Das ist die Singularform von Jura Jus. So nennen die das. Aber zum Glück hat mir dann der Numerus Clausus doch keinen Strich durch die Rechnung gemacht in Deutschland. Von daher musste ich nicht nach Wien ausweichen, wobei das natürlich auch eine coole Uni ist. Da kann man schon wirklich aushalten. Aber zur Erklärung, wir sind beide im gleichen Flieger nach Wien gelandet. Ne?
Und auch abgehoben.
Wirklich zufällig. Und auch abgehoben, genau. Das hätte man ja nicht landen können. Haben wir vorher herausgefunden, aber dass es der gleiche Flieger war, war wirklich Zufall.
Ja, das habe ich im Vorfeld auch nicht gewusst, weil ich einfach irgendwie komplett verplant war und dachte, ich würde einen Tag früher fliegen, was ich aber nicht tat. So, deswegen. Genau, nee, das war süß. Ich schuld euch auch noch 20 Euro für die Uber-Fahrt.
Für den Smoothie oder? Nee,
für die Uber-Fahrt.
Ach so, ach Käse. Wir waren
gemeinsam mit einem skurrilen Uber-Fahrer und seinem Transporter durch Wien gefahren. Und
also ich, ja, es ist mit Uber-Fahrern, das wird immer mehr, geht das schon wieder in Taxifahrer-Richtung. Ne?
Nein, in Österreich ist das so. Also in Österreich sind Uber-Fahrer Taxifahrer. Ich habe mich mit meinem Uber-Fahrer zurück zum Flughafen unterhalten. Und der hat gemeint, dass das quasi, also zumindest habe ich das so verstanden, ist natürlich auch immer so eine leichte Sprachbarriere, aber so hatte ich das verstanden aus dem Gespräch, dass das in Österreich irgendwie das gleich gemacht ist.
Ja, die haben auch alle die App laufen. Ja, das hast du in Deutschland ja auch oft, dass da ein Taxi kommt irgendwie. Aber so in anderen Ländern, also keine Ahnung, wenn ich jetzt in Mexiko mit dem Uber unterwegs war oder in den USA irgendwie, da ist das schon immer so ein Unterschied, ne? Also das ist, Uber-Fahrer ist irgendwie so sachlicher, dienstleistungsorientierter, quatscht dich wirklich nur voll, wenn du das willst. Und das ist so ein bisschen mehr eine Barriere, mehr Sachlichkeit. Und wenn du so Bock auf Labern hast und in den Vibe der Stadt eintauchen, dann nimmst du dir halt ein Taxi. Das ist so.
Ah, das ist ja interessant, weil ich hätte jetzt gedacht irgendwie, dass das Taxi das Distanziertere ist als das Uber.
Nee, also habe ich nicht so festgestellt, nee.
Also ich bin da schon Leuten begegnet, meine Güte. Also ich bin schon irgendwie mit Salafisten mitgefahren, ich bin schon mit irgendwelchen Leuten mitgefahren, wo ich gedacht habe, so Hobby-Schrauber, die ihre Vorliebe an ihren Fahrzeugen ausleben, wo du dann so drin sitzt und du denkst, Hilfe? Also nicht okay. in Deutschland. Also das war mal eine Fahrt in Tschechien, wo ich gedacht habe, ich komme hier nicht mehr lebend raus. Das war irgendwie so ein 1er BMW, also dasselbe Modell, was ich früher mal hatte. Und ich weiß, wie das sich anhören sollte und wie das auf der Straße liegen sollte. Und so nicht. So nicht. Das war während Corona. Und da war auch weniger los. Und war spannend. War spannend.
Ja, also das ist immer ein interessanter Twist. Also das ist fast immer so eine kleine Challenge, die ich mir gebe, dass man mit einem Taxifahrer also nicht ein oberflächliches, sondern ein Gespräch zu einem Spezialthema findet. Ne? Also ich habe schon mit Serben über die serbische Volleyball-Nationalmannschaft gesprochen, der zufällig auch ein riesen Volleyball-Fan war, sogar früher mit Wladimir Gribic zusammengespielt hat und so. Riesen-Ikone oder mit einem, also jetzt rein geschätzt, weit über 50, wahrscheinlich Anfang 60-jährigen Typen habe ich mich über Black Metal unterhalten. Also insbesondere norwegische Black Metal, da hat er komplett die Peilung gehabt davon. Also was ich auch nie im Leben erwartet hätte. Das ist immer so ganz, ganz lustig, ne? Weil so normalerweise fängt das ja immer relativ oberflächlich an, so ein Gespräch. Ja. Und da merkt der Taxifahrer, okay, hat er Bock zu labern oder nicht. Ne? Manche interessiert es dann, ob du Bock hast oder nicht. Andere labern trotzdem die ganze Zeit weiter. Ne? Und da kann man dann so ein bisschen tiefer eintauchen und so die Interessen von jemandem. Und ich ganz ehrlich, ich habe noch nie, wenn ich mit einem Taxifahrer geredet habe, nicht interessantes Gespräch gehabt. Also das sind wirklich ganz oft Leute, die sich Gedanken machen, die natürlich viel erfahren, die sich, keine Ahnung, man weiß ja auch gar nicht, was da von dem, was alles erzählt wird, Story ist oder so, ne? Also der eine Taxifahrer hatte uns jetzt zum Beispiel ganz stolz erzählt, dass er die Taxilizenz, die dort hängt, da wollte irgendwie die Stadt Wien, was er sich ein paar hundert Euro dafür haben oder so, da hat er sich das lieber bei seinem Schwager in Indien oder Pakistan drucken lassen. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. So was hat er erzählt. Kannst du dir ungefähr Bennys Gesicht vorstellen. Das ist dann so. Da dachte ich so, hä, okay. Und das blieb auch die ganze Zeit im Unklaren, ob er jetzt nun ein lizenzierter Fahrer ist oder ob er sich nur wirklich Kraft seiner Wassersuppe da einen Schriebs hat drucken lassen, ja, irgendwo mit Hologramm und hast du nicht gesehen. Also es ist immer ein Erlebnis.
Ja,
also,
ich hab mir von einem Uber-Fahrer in Wien gegenrechnen lassen, wie sich seine Selbstständigkeit ausgeht und wie quasi das Schwarz Taxifahren versus offizielles Steuern abführen tatsächlich sogar Sinn macht. So, also er war ganz stolz, weil er seit 3 Monaten nicht mehr illegal Taxi fährt. Und das ist wohl am Ende des Tages finanziell trotzdem auf selber rausgegangen. Ist keine Ahnung. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ansonsten wäre ich jetzt bestimmt auch schon Uber-Fahrer in Wien.
Ach so.
Was ich auch immer sehr spannend finde, ich lasse mir auch immer ihre Gruselgeschichten erzählen. Was so passiert ist, das darf man ja auch immer nicht unterschätzen. Ne? Also auch wirklich gestandene Männer haben, was das angeht, sind da vorsichtig. Beispielsweise der, mit dem ich da gefahren bin, der meinte zu mir, er würde niemals 3 Männer gleichzeitig fahren. Also maximal mit einer Frau dazwischen, weil das immer so ein entspanntes Regulativ ist sozusagen, aber niemals 3 Männer auf einmal, weil man nie weiß, was da passieren kann. Und es gibt so gewisse Ecken, wo man einfach weiß, da holt man niemanden ab nachts. Also selbst in Wien, wo so 1-2 Viertel.
Ja, da gibt es schon finstere Gestalten in Wien auf jeden Fall.
Also es ist aber, Uber unterstützt die Leute wohl auch sehr gut. Also es gibt so eine Notruftaste, die du da an deinem Gerät hast. Da kannst du quasi mit einem Swipe und Drücken kannst du da sozusagen sofort eine Überwachung anstellen. Also dass das sozusagen direkt live in die Zentrale gestreamt wird, was dann passiert im Auto. Und dann wird ja auch dein Standort sozusagen übermittelt und die Polizei alarmiert. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass es solche...
Da haben Taxifahrer ja auch wirklich schon immer einen ultra krassen Zusammenhalt bei sowas. Ne? Also sich mit einer Taxifahrergilde in der Stadt anlegen, da hast du riesengroße Probleme. Ne? Also die halten wirklich... in vielen Städten zusammen wie Pech und Schwefel und das ist wirklich fast eine kleine Unterweltarmee manchmal, ne, die dann irgendwo zur Tat schreiten kann, wenn es ein Problem gibt mit irgendwelchen Idioten oder so. Also da legst du dich mit der Taxifahrergilde, legst du dich besser nicht ein. Aber wenn dich das so interessiert, mir fiel nämlich gerade ein, ich habe es gerade nebenbei gegoogelt, es gibt einen österreichischen Journalisten, den ich ziemlich cool finde, Robert Fröhwein heißt der, hat ein Buch geschrieben, Ein Leben voller Abzweigungen, da geht es um Wiener Taxifahrer.
Ach, spannend.
Das hatte ich mal auf einem kurzweiligen Bahnreise, hatte ich das mal gelesen. Das lasse ich dir, glaube ich, mal zukommen. Taxifahrer aus aller Welt über ihr Leben in Österreich. Das war wirklich total kurzweilig. Also so, wir sind nicht die Einzigen, die so diese Faszination spüren von dem Menschenschlag, ja.
Ja, interessant. Ich meine, weil das sind ja auch Menschen, die immer so für kurze Zeit in andere Realitäten so eintauchen. Ne? Also da tritt sozusagen eine andere Lebensgeschichte für einen kurzen Moment auf die Rückbank dieses Fahrzeugs ein und verschwindet dann wieder nach
ein paar Minuten. Komplett. Ne? Also du holst da vom Flughafen auch, weiß nicht, Leute aus allen Teilen der Welt, ne, fährst auf die Geburtsstation zum Krankenhaus, genauso wie in Puff vor der Stadt. Ne? Also das ist ja wirklich eine riesengroße Bandbreite. Ne? Und das ist schon, und ich hatte mal mit einem Taxifahrer drüber geredet, so über das Gespür, wie ein Gespräch laufen sollte, wie man sich verhalten soll, um halt möglichst viel Trinkgeld zu generieren. Ne? Also um den Fahrgast eben zu einer guten Sternebewertung und dann noch so die Extra-Taste drücken zu lassen und so. Und das ist auch schon so erfahrungsbasierte Psychologie. Ne? Das ist schon wirklich krass. Also Leute, die das da drauf haben, also die machen dann schon auch eine ordentliche Extramark damit. Ne? Also beeindruckend, auf jeden Fall beeindruckend. Und trotzdem möchte ich mal eine Lanze brechen für die Wiener Verkehrsbetriebe. Das macht schon auch immer noch Spaß. Ne?
Also ich muss sagen,
Straßenbahnen und so und die U-Bahn. Und
selten eine so saubere U-Bahn gesehen.
Ja, ja.
Muss man wirklich sagen. Also sauber ist, glaube ich, nur diese historische Hauptlinie in Budapest. Die, die ist offensichtlich so eine Art Nationalheiligtum. Deswegen ist da alles geleckt. Aber die Seitenlinien sind dann nicht mehr so. Aber ja,
bin ansonsten. Ich also U-Bahn in Budapest, weiß ich, ob ich überhaupt schon mal U-Bahn in Budapest gefahren bin. Keine Ahnung. Aber ich kenne einen Haufen Leute in London, die sind noch nie in ihrem Leben mit der U-Bahn gefahren. Also das ist wirklich so ein Zwei-Klassen-System.
Das ist aber interessant, weil ich glaube, in London würde ich mich ohne U-Bahn gar nicht von A nach B bewegen. Weil das Netz ist so gut. Nee, das ist einfach so gut.
Das ist richtig gut, ja. Trotzdem gibt es da so eine, sagen wir, ab einem bestimmten Einkommensbereich gibt es einige, die bilden sich ein, können, also nur mit Taxi.
Ach stimmt, du hast ja Kontakte in reiche Sphären, habe ich vergessen.
Na, aber mir
also, da war der Österreicher auch bei dir gerade.
Also mir ging es so, ich war ja oft und lange immer in London. Und da habe ich übrigens auch Verena kennengelernt aus Wien, dass ich teilweise Orte in London, die wirklich so 200-300 Meter zu Fuß auseinander sind, habe ich jahrelang nicht gemerkt, wie nah die beieinander liegen, ja. Weil ich London komplett nur nach diesem Tube-System mit den U-Bahn-Stationen für mich strukturiert hatte. Wenn du dahin willst, musst du da aussteigen und so. Und so diese oberirdischen Verbindungen, was nochmal eine komplett andere Straßengitterverlaufsform ist, da hast du, also da musste ich mich, das war dann wieder ein komplett neues Kennenlernen der Stadt irgendwie. Also wirklich krass.
Ja. Also ich weiß noch, ich glaube, da war ich 16, da haben wir so einen Ausflug nach London gemacht.
Hm.
Und wir waren da in Whitechapel untergebracht und meine ganzen Klassenkameraden waren natürlich extrem kulturuninteressiert. Und deswegen bin ich dann mit noch einem anderen, sind wir dann noch mitten in der Nacht in die City of Westminster gefahren, weil uns unsere Lehrerin, warum auch immer, das erlaubt haben, wo ich mir so denke, also wo ich mir so rückblickend auch denke, das kannst du eigentlich nicht bringen. Und sind wir dann nachts durch London gestreift und auch eine U-Bahn gefahren. Und gesagt, es gibt ja echt so neben sehr, sehr öffentlichen und sehr, sehr sicheren Ecken gibt es ja gleich wieder ganz, ganz düstere Flecken, wo sich so Gestalten in den Schatten drücken. Also ist nichts passiert, aber...
Ja, das kann man ganz oft auch echt schlecht einschätzen, ne? Also ich kann mich mal an einen Nachtspaziergang in New York erinnern, wo mich und zwei Kumpels wirklich ein Einheimischer rangezerrt hat und hat gesagt, ihr ruft euch jetzt ein Taxi und verpisst euch hier.
Ja.
Ne? Also das, und ich glaube, das war echt gut, dass er das gemacht hat. Ne? Also wir sind da wirklich so als ostdeutsche Landeier.
Ja.
Ich glaube... Ja, war vielleicht 99 oder so, 98, 99 war das. Und da sind wir wirklich in eine echt hässliche Neighborhood irgendwie gekommen. Aber das kriegst du manchmal auch gar nicht so richtig mit. Ich kann mich auch dran erinnern, als ich mit Caliban mal in den USA auf Tour war, 2001, glaube ich. Da hatte auch, ich weiß gar nicht, was der damalige Bassist von Caliban war ja ich auf der Tour. Ich glaube, der Gitarrist oder so, da hatte sich irgendwie Turnschuhe gekauft oder so. Und da meinte der Konzertveranstalter auch, oh cool, wo hast du die hier gekauft und so. Und da meinte, naja, dort und dort. Hä, bist du da hingelaufen? Und da meinte er, ja, da bin ich ja hinten lang und da war jetzt nicht, also hab einfach geguckt, was da ist. Das sah aus wie eine Mall vom Weiten und so. Und da hat er gesagt, naja, sei froh, dass du hell wieder zurück bist. Ne? Das war in Detroit.
Oh.
In so einem Outer Skirt. Und also wo wirklich, wie man sich's vorstellt, ne, dann schon so die ersten Häuser komplett verlassen waren und also Gangs auf den Holztreppen draußen rumlungerten und so. Und die da den Laden, glaube ich, nur nicht zusammengewichst haben, weil sie freien Eintritt bekommen haben. Also das war schon, ist da manchmal schon speziell in anderen Ländern. Ne? Da hat man oft nicht so eine richtige Peilung. Also muss man sich am besten immer mal bei einem Einheimischen informieren, wie das so funktioniert. Ne? Also hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, in Brasilien ist das so, in Sao Paulo, da weißt du, okay, in dem Viertel oder irgendwie so, das ist okay, da kannst du irgendwie rumlaufen, aber dann schon zum Beispiel in Rio irgendwie, da ist das so komplett miteinander vermischt. Also wirklich touristische Flaniermeilen, wo wirklich um eine Straßenecke drumherum, wo du ausgeraubt werden kannst. Ne? Also wo wirklich Hochhäuser von reichen Leuten aus einem echt schlechten Viertel rauswachsen und manche nur noch mit Hubschrauber unterwegs sind. Mm. Von Malldach zu Gebäudedach und zum Dach vom Fitnessstudio und was weiß ich. Also das ist schon fast ein bisschen dystopisch in manchen Städten.
Genau. Das ist das habe ich schon ein, zwei Mal erwähnt hier in dem Podcast, wie der Roman Future von Dmitri Glukowski, wo es darum geht, dass die Gesellschaft sozusagen nach, in welchem Stockwerk lebst du?
Ja.
Also so ein bisschen auch wie Coruscant, also der Planet Coruscant bei Star Wars, der sozusagen dieser Hauptstadtplanet ist.
Ja, na ich denke an das fünfte Element, da ist das ja auch so,
ja,
dass man da so in Ebenen wohnt, irgendwie kommt nur, ja.
Ich meine, ist ja auch so, also das ist ja jetzt keine geistige Hochleistung, wenn du dir eine normale Großstadt anguckst mit Hochhäusern und überlegst, dass ein Penthouse oben ist.
Penthouse und Kellerwohnung, ne, als beide Extremwerte, ja, in einer Gesellschaft, klar, aber trotzdem ist es dann ja auch immer noch ein Viertel unterteilt, ne.
Da dachte ich jetzt in Wien auch, ich bin in der falschen Stadt gelandet, da gibt es ja irgendwie so ein Viertel, wo riesige Hochhäuser stehen, in der Uno-City. Ja. Also das war auch völlig verrückt, weil du als Fußgänger da komplett verwirrt bist durch diese ganzen, also verschiedene Ebenen von Straßen und Wegen und also ich habe mich erstmal richtig krass verlaufen und dann bin ich in so eine Rooftop-Bar gestolpert.
Am Ende landest du immer in einer Bar irgendwie, habe ich einen Eindruck. Das ist, glaube ich, schon die dritte Story heute, die in der Bar endet.
Es ist aber auch so. Ich weiß nicht, was ich tue. Das Tara Louise Wittwer ist mir auf der Republika beim Weg gelaufen und hat gemeint, Alex, ey, immer wenn wir uns sehen, bist du besoffen, was los? So, und wenn ich das nicht besser im Blick hätte, dann würde ich sagen, ich habe ein Problem, habe ich aber nicht, weil ich nämlich nur in sozialen Situationen Alkohol trinke. Ich bin auch auf diese Rooftop-Bar und habe mir, was war das? Kein Virgin Mojito, sondern also irgendwas ohne Alkohol bestellt, was halt so vorgibt, ein Cocktail zu sein, aber keiner war.
Ja.
Und dann habe ich da zu Abend gegessen, weil es war ja relativ spät. So, aber das Schöne war, 57 heißt das, weil auf 57. Stockwerk. Und da kannst du über ganz Wien gucken. Das war richtig geil. Also cool. Schöne Location. Und neben mir saß dann so ein älterer Herr mit einer etwas jüngeren Frau, die dann ihren nächsten Ausflug mit ihrer Privatjacht geplant haben. So von welchem Hafen zu welchem Hafen und was macht man dann? Ich so, genau das habe ich hier irgendwie erwartet.
Ja klar, wir haben über den Flug von Wien nach Leipzig geredet. Ne? Tja, das sind die Ebenen der Gesellschaft.
Und trotzdem fühlt man sich wie ein Bonze, weil man mit dem Flugzeug unterwegs ist irgendwie.
Ja, na klar. Also das ist schon, da fliegt schon auch rein ökologisch ein bisschen das schlechte Gewissen mit, aber rein vom, um es mal im Business-Deutsch zu belassen, vom Schedule her konnten wir uns das in der Woche halt einfach nicht leisten, da 8-9 Stunden auf der Autobahn pro Tag zu verbringen. Ne,
es ist ja leider mit dem ICE auch nicht viel schneller. Also da fährst du ja trotzdem 6-7 Stunden.
Nee, ist es nicht und vor allem auch sauteuer. Ne? Ja. Also ich glaube, bin ich der Einzige bei uns in der Band, der eine Bahncard hat? Das weiß ich gar nicht. Bog ja kurz der Gedanke an, ob wir auf dem Flughafen oder im Flugzeug irgendwie einen Podcast machen, aber so einer Turboprop-Maschine ist da nicht dran zu denken. Ne? Das war schon ganz schöner Geräusch.
Nee, du wirktest auch ein bisschen müde an dem Tag, als ob du hattest, glaube ich, auch generell...
Ich war im Travel-Modus.
Ja.
Ja, aber kann auch sein, dass ich ein bisschen müde war.
Ja, also Alex, Ali und ich, wir haben ja die ganze Zeit irgendeinen Blödsinn gelabert und Mike die ganze Zeit einfach nur so von wegen, fuck, wieso muss ich mit diesen Menschen gerade hier rum?
Ja, was soll ich mich da in euren Nerd-Talk da irgendwie reinhängen? Also Ali ist ja, wie soll ich sagen, in deiner Welt mittlerweile ja auch sogar noch besser informiert als ich über was da gerade los ist, was geplant ist, was im Rohr ist, was im Rohr war und so weiter. Deshalb ist es auch einfach mal interessant zuzuhören. Ne? Je stiller du bist, umso mehr kannst du hören.
Deswegen wäre ich vermutlich auch ein schlechter Taxifahrer, weil wenn ich Auto fahre, will ich mich überhaupt nicht unterhalten, ich höre einfach nur gerne zu.
Ah, okay.
Dann kann man ja auch nicht sagen, schönen guten Tag, wo soll ich Sie hinfahren? Ah ja, und jetzt erzählen Sie mir mal bitte Ihre Lebensgeschichte. Und los.
Aber du, ich glaube, rein beim Zuhören, also wenn du da irgendwie verzopfte Pärchen oder die dann trotzdem zu geizig sind für einzelne Taxis oder ich glaube, da kriegst du auch Gespräche mit, wo du am liebsten so wie in so einem Hollywood-Film so die Wand hochfahren lassen möchtest. So am liebsten. Oder darf man danach fragen, wenn einem als Taxifahrer noch irgendwas nicht klar ist, ob das Story zwischen den beiden oder so.
Ja, Moment, naja, Moment, ich hab das jetzt noch nicht so richtig verstanden.
Wie war das jetzt? Und da sind sie ausgezogen einfach so.
Ja, das wäre dann, glaube ich, schon interessant. Ja, das ist da gut, wenn du neben deinem Psychologiestudium als Taxifahrer arbeitest. Da kannst du gleich ein bisschen praktizieren.
Ja, also ich weiß nicht, ob es irgendeinen Studiengang oder ehemaligen Studiengang gibt, mit dem ich noch nicht Taxi gefahren bin. Ne? Also Klassiker ist wirklich Philosophie. Muss ich ehrlich sagen, mit den Leuten kann man natürlich super reden. Also ich glaube, neben einer Anstellung am Lehrstuhl für Philosophie ist Taxifahren das Einzige, worauf dich das Philosophiestudium verbal vorbereitet, dass du wirklich täglich über deine philosophische Ausbildung reden und benutzen kannst. Ne?
Ich finde das so faszinierend, dass der wichtigste Philosoph Deutschlands, Richard David Precht, ja auch keiner ist. Ja, der hat ja auch nicht Philosophie studiert. Das ist so eine Ironie dabei. Ja, dass sich selbst so ein Studium ist kein Garant dafür, dass du dann im Fernsehen als Philosoph dann wahrgenommen wirst.
Ja, es wird ja von vielen, wie soll man sagen, also für Philosophen ist das natürlich die Grundvoraussetzung, ne, der Leim, der alles zusammenhält oder so. Und für alle anderen Wissenschaften ist Philosophie immer eher eine Art Hilfswissenschaft. Ne? Mhm. So wie, keine Ahnung, Paläographie in der Geschichte oder Chronologie oder irgendwie sowas. Du hast ja Sozialphilosophie, Geschichtsphilosophie, Rechtsphilosophie, Wirtschaftsphilosophie, das kannst du ja immer alles in so Kunstphilosophie, das kannst du ja immer in alles irgendwas aufdröseln und kaum ein Studium, in dem du nicht die Dimension deines Spezialstudiengangs auch philosophisch betrachtest, irgendwie in einem Seminar aufarbeiten könntest. Aber so dieses reine Philosophieren tritt leider immer nur in Lücken. Ne, in unserer wirtschaftlich orientierten Gesellschaft. So als Grundvoraussetzung fürs Handeln oder so ist es gerade in Wirtschaftszusammenhängen ganz oft nicht eine Voraussetzung für irgendwas. Ne? Oder ein Eckpfeiler einer Überlegung.
Nee, also du, in unserer Gesellschaft begegnet man der Philosophie nur noch in Podcasts. So, das ist quasi so die Wie drücke ich das auf Deutsch aus? Was ist denn jetzt schon? Ich war auf der Republika, ich habe wieder nur Denglisch im Kopf. Also sozusagen die unsere Ausweichmöglichkeit, keine Ahnung. You know what I mean.
Ja, das ist bei der Philosophie, ja, die wird halt ganz oft erst bemüht, wenn irgendjemand an einem Punkt ist, wo was Sinn ergeben muss. Ne? So ähnlich wie Kunst. Kümmern sich ganz viele Leute nicht um Kunst oder Lyrik oder so. Da hatten wir ja auch im letzten Podcast davon. Bis sie irgendwie Herzschmerz haben oder irgendeinen Sinn nicht zusammenkriegen oder trauern oder Riesenfreude haben und irgendwie was verarbeiten und für sich erklären müssen und nach einem tieferen Sinn forschen. Ne? Solange man in diesem fakten- und kausalitätsgetriebenen Alltagshamsterrad irgendwie drin ist, hat man ja gar nicht die Zeit. Das ist ja gar nicht mehr so strukturiert, da Sinn und Erkenntnis zu stellen.
Gott sei Dank muss man nicht drüber nachdenken. Gott sei Dank kann man einfach stringent der Vorgabe folgen.
Genau, Gott sei Dank im Sinne der Leute, deren Interesse das ist. Ne? Stellt immer vor, es wird auf einmal jeder anfangen nachzudenken, warum er in diese U-Bahn steigt oder was er hier eigentlich macht in dem Beruf. Oder stell dir mal vor, jeder deiner Redakteure verknüpft eine Rückfrage bei dir mit einer Sinnfrage.
Oder du, woher weißt du, dass das nicht so ist?
Ästhetische Grundüberlegung, also, weil du dann schon lange mit einem selbst beigebrachten Kopfschuss auf der schönen Couch hinter dir liegen würdest, wenn das so wäre.
Aber ich glaube, also
tatsächlich
dich
schon weggehängt.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein kleines soziales Experiment vor jetzt mit meinem nächsten Beitrag. Der wird ja schon released sein zu dem Zeitpunkt, wo jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das hören. Ich möchte heute ein Video zu dem aktuellsten YouTube-Gossip-Thema veröffentlichen, das eigentlich eine medienphilosophische Betrachtung ist.
Aha, okay, nämlich?
Ich habe auf der Republika, ich will die ganze Zeit über die Republika erzählen, aber wir kommen nicht dazu, weil wir über Taxifahrer sprechen.
Na, jetzt reden wir gerade drüber.
Ich habe auf der Republika einem Vortrag von Bernhard Pürsken zugehört. Pürsken, warte mal, der Name klingt gerade falsch. Pürsken? Doch, Pürsken. Also es könnte sein, dass ich den jetzt gerade falsch... genau, der ist Medienwissenschaftler und in dem Vortrag ging es um Zeit. Also beziehungsweise um die Wahrnehmung von Zeit basierend auf verschiedenen Ebenen von Themen. Also Mode im Sinne von zeitlichen Abständen, in der sich da quasi Trends entwickeln, ganz wirr, chaotisch, permanent, bis hin zur Ebene der Natur, wo sich sehr lange gar nichts verändert. So. Und da hat er dann sozusagen erklärt, wie wir durch unsere Mediengesellschaft und durch beispielsweise auch die Art, wie Journalismus mittlerweile wahrgenommen wird, wie die Perspektive komplett beschränkt wird auf Aktualität und weniger auf das, wie die Zusammenhänge von diesen Aktualitäten sind und was das eigentlich im Kontext eines längeren Zeitablaufs bedeutet. So, und auf dieser Basis habe ich mich mal mit dem aktuellen YouTube-Beef auseinandergesetzt und ich bin sehr gespannt, ob das Video komplett floppen wird oder ob mein Trick
Was gelingt. Ist der aktuelle YouTube-Beef? Ich kann mich gerade nicht...
Also,
sorry, ich da jetzt komplett
Ignoranz? Nein, ich musste kurz durchatmen, weil ich muss jetzt ausholen. Also... Ja. Es gibt dort eine Insel, die Blumeninsel genannt.
Madeira.
Gehört zu Portugal, heißt Madeira. So.
Kenne ich, ja.
Genau. Und auf dieser Insel ist vor ein paar Jahren ein Phänomen, hat da stattgefunden. Eine Reihe von Streamern und anderweitigen Influencern sind dahin ausgewandert. Allen voran und prominenteste Beispiel Simon Unge. So, Simon Unge, riesengroßer Influencer in Deutschland, viele Millionen Follower, halt. Damals ganz am Anfang angefangen, als YouTube gerade so seine Hype-Phase hatte, was so Teenie-Stars anging und wo alle irgendwie noch Wildwest-Feelings hatten. Jedenfalls, der ist dahin, hat groß in Immobilien gemacht, ist vermutlich ziemlich reich geworden mittlerweile. Und da hat sie jetzt herausgestellt, dass da Dinge abgelaufen sind in Beziehungen, die er geführt hat, die nicht in Ordnung waren, auch gegenüber dem Haustier einer Freundin. Also alles ganz privat und alles ganz schlimm. So, also ja, das meine ich jetzt nicht ironisch, schon schlimm, aber halt auch extrem privat und Dinge, die man nicht vor einem Millionenpublikum publizieren sollte, meines Erachtens. Da hängt dann wiederum ein anderer sehr, sehr großer Creator mit drin in dieser Thematik, weil Simon Unge ihm wohl eine damalige Freundin ausgespannt hat und ihn dann von der Insel vertrieben hat, auf die er eigentlich auch ausgewandert ist. Und also so, du merkst, es ist ein Thema, das ist sehr groß, da kann ich viel dazu erzählen und das, nichts davon...
Das klingt so nach Gilligan's Island irgendwie. Ja, es ist so, kann das sein, dass diese komplette Influencer-Soße mittlerweile in total Boulevard-Themen verklebt ist?
Ja, und ich habe das Gefühl, dass irgendwie auch keiner älter als 16 ist, obwohl alle auf die 40 zugehen von den Benannten.
Ja, na gut, wann sollten die Zeit haben, sich sozial zu entwickeln? Also bestimmt nicht im Internet. Ne? Mhm.
Ja, es ist halt wie in Carbonit eingefroren oder in Bernstein. Also, ne, you know what I mean.
Na gut, dann triffst du immerhin noch Prinzessin Leia später. Ne?
Das stimmt. Das stimmt, aber da bist du erstmal eine Weile blind, da habe ich echt keinen Bock drauf. Nee. Was wollte ich sagen? Carbonit. ja, also wenn du niemals den Need hast, dich weiterzuentwickeln, weil du mit Millionen von Followern und Hunderttausenden Aufrufen pro Video irgendwie die ganze Zeit abcashst und dich in einer Blase bewegst von jungen Menschen, die unerwartet zu Reichtum und Ruhm gekommen sind, in einem Environment, Ich krieg diese Worte nicht aus meinem Kopf, Mike.
Ich habe mir angewöhnt, auf Englisch statt Environment immer Surroundings zu sagen, irgendwie. Das ist unfallfreier auszusprechen.
Environment. Environment. Es war ja auch dieser professionelle Rahmen nicht so gegeben wie jetzt in der Musikindustrie oder im Filmgeschäft. Also, du hast da nicht sofort eine Struktur, die dir ja so ein bisschen auch Regeln gibt. So so, ne? Also niemand wusste so richtig, was jetzt passiert und wie das funktioniert. Und dann sind natürlich auch ganz windige Gestalten in dieses Business reingegangen. Und sei es wie sei, da sind einfach ein paar Leute echt, die sind psychisch zusammengebrochen, manche sind moralisch zusammengebrochen, finanziell zusammengebrochen. Also tatsächlich von denen, die damals ganz früh angefangen haben, da haben die meisten Schiffbruch erlitten in irgendeiner Weise. Und jetzt trifft es dann halt jetzt auch noch final diesen Simon Unge, der so ein bisschen als der Pate von Madeira bekannt war, was bisher immer so ein bisschen der Gag war. Aber offensichtlich ist es so, dass alle, die da in Madeira von dieser Influencer-Bubble da leben, dass da die meisten von denen echt so ein bisschen unter seiner Knute stehen oder standen.
Das klingt ja fast so sektenmäßig, Alter, auf einer Insel.
Ohne Witz. Und in seinen Workspaces, vielleicht sogar in seinen Wohnungen. So, das ist wirklich problematisch und der scheint ein paar Charakterzüge zu haben, wo man sich denkt, schade, dass das nun gerade in dieser Kombination nicht mal behandelt worden ist, sondern aufgrund des Erfolgs irgendwie nie notwendig war. Keine Ahnung. Aber das sind, guck mal, das ist die Ebene, die ist halt Bullshit. Was bringt uns das, darüber zu reden?
Und deswegen, das ist reine Unterhaltung.
Genau, also das war vermutlich für die Leute der spannendste Moment in diesem Podcast. Aber das ist ja das Schlimme. Also quasi eine Ebene in diesem Modell, das hatte quasi wie so eine Kugel, die aus verschiedenen Ringen von Themen bestand. Das wäre jetzt der äußerste Ring, wo sich sozusagen ein Punkt weiter bewegt, in derselben Zeit als sozusagen drunter. Also, ne, also bei derselben... Warte, wie erkläre ich das? Also du hast auf derselben Ebene sozusagen eine Linie. So, und wenn du den Punkt auf dem äußersten Ring hast, dann bewegt er sich von der Distanz viel weiter als beim unteren Ring. Wenn du, sag mal, im Winkel 25 Grad nimmst. So, dass die Bogen... Strecke ist sozusagen viel länger. So, das heißt, wenn du 1, 2, 3 Ebenen nach unten gehst, kannst du einen viel größeren Zeitraum überblicken, in dem ganz viel Schwachsinn da oben passiert ist und kannst dann viel besseres Fazit ziehen zu diesem Abschnitt, als wenn du dich da oben bewegst und ständig irgendwas Neues passiert. Weil es alles keine Rolle spielt im tiefer liegenden Bereich von Sinn und Zusammenhängen. So, und deswegen tritt man jetzt mal eine Stufe zurück und dann sieht man, dass es hier um beispielsweise Machtgefälle oder sowas geht. So, und dann trittst du nochmal ein Stück zurück und dann findest du noch eine andere Analyseebene für diese Art von Mediengebaren und von den Dingen, die passieren. Und darum geht es mir eigentlich in dem Beitrag. Also die Leute gehen rein, erwarten, dass wir jetzt komplett diese ganze Gossip-Thematik aufgreifen. Ich fürchte tatsächlich, Mike, dass das der Skandal des Jahres war jetzt hier, also dieser letzte Skandal vom Sommerloch. Deswegen.
Ach, okay.
Deswegen leider nichts Spannendes dieses Jahr, sondern wirklich echt nur Influencer-Privat-Beef. Soweit ist es schon gekommen. Genau, und dann gucke ich mal, ob das ein Flop ist oder ob ich es tatsächlich schaffe, die Leute so zu verarschen, dass sie am Ende sich ein medienphilosophisches Video reinziehen.
Interessant. Trojanisches Pferd sozusagen.
Genau. Und das ist so ein bisschen auch mein Ansatz. Ich war jetzt ja auch auf 1, 2 Panels zu dem Thema, wie bringen wir der Gen Z irgendwie Neuigkeiten bei, so als ob das Trottel wären, die überhaupt gar nicht bereit wären für Informationsaufnahme. Wo ich dann immer sage, also erstens sind erwachsene Menschen haben genauso Probleme in puncto Medienkompetenz. Und zum anderen, naja, vielleicht sollten wir sie mal ernst nehmen und genauso die Themen ernst nehmen, mit denen sie sich beschäftigen und die sie irgendwie beschäftigen. Und einfach auf der Basis den Zusammenhang für die Gesamtgesellschaft finden. Und das ist ja das, was ich jetzt quasi mit diesem Modell meine. Hm. Klar, es ist jetzt irgendwie der Beef zwischen irgendwelchen Influencern auf Inseln und deren Beziehungen und deren sehr problematischen Empfindungen gegenüber Katzen. So, das ist so das Thema, was halt niemanden über 30, 35, sag ich mal, interessieren wird. Aber wenn du den Schritt rausgehst, dann hast du ja dieselben Themen immer wieder in der Gesellschaft und die immer auch mit Prominenz oder auch mit anderweitigen Machtsituationen zusammenhängen. Und damit wird es ja relevant für alle Altersklassen. Und wenn du da so rangehst, dann gibt es diesen Generationsgap nicht. Man muss einfach nur akzeptieren, dass das halt eine Generation ist, die wiederum andere Interessen und andere Role Models hat und andere Zusammenhänge und einen kulturellen Rahmen. Und wenn du damit dann arbeitest, kannst du dieselben Themen erzählen, über die schon Shakespeare geschrieben hat oder Ovid oder...
Oft, ja. Also die Themen sind ja dann ganz oft die gleichen, weil es halt einfach menschlich ist. Ne? Das ist schon klar. Und gibt es da bei diesen Tendenzen, also keine Ahnung, ne? Die Jugendlichen, die Mozart angehimmelt haben, die haben damals die Erwachsenenwelt genauso aufgeregt wie heute die Generation mit irgendeinem Buchstaben des Alphabets, ne? You name it.
Nee, aber, wir sind jetzt schon bei Alpha.
Ja, okay. Aber fangen wir jetzt griechisch an, ja? Okay. Ja, ja. Naja, weck mich bei Theta. Was ich fragen wollte, gibt es für diese Tendenzen und diese Beobachtung, kann man da allgemein das Raster der sozialen Medien drüber ziehen oder gibt es da zwischen den einzelnen Anbietern und Konzernuniversen einen Unterschied? Gibt es eine Art Qualitätsmedium in sozialen Medien, wo noch Qualität stattfindet oder gibt es Qualität in jedem Medium, wenn man es denn will, aber man muss es nur finden, also weil das sind ja vor allem durch die Algorithmen, ist ja auch nicht von ungefähr, dass die Influencer, man hat so das Gefühl, die sind als Hoffnung, wie früher, ne, in irgendwelchen Hollywood-Stories, die sind als hoffnungsvolle Schauspieler in die Stadt gekommen und enden in irgendeiner Stripbar, um die Runden zu kommen.
Geil.
Ja, so ähnlich ist es ja, mit hohen Ansprüchen und Thematiken irgendwie zu starten und am Ende bist du beim privaten Seelenstriptease und beim Privatbeef, weil irgendwelche Leute auf deine Kosten Aufmerksamkeit generieren wollen oder weil du auf Kosten von anderen Aufmerksamkeit generieren musst. Das ist ja eine Perversion, die der Algorithmus fordert, weil dieses immer mehr, also die Philosophieprofessorin, ne, die interessante Videos macht und aber dann irgendwann von der Userzahl nicht weiterkommt, bevor sie nicht mit einem BH die Videos aufnimmt, ne? Und nicht mit einer schicken Bluse.
Sehr
richtig. Oder sowas, ne? Also das ist ja Perversion, da gefördert wird. Ist das ein Mechanismus der sozialen Medien generell innewohnt oder gibt es da Bereiche oder Anbieter oder irgendwas, die da vor ein bisschen mehr gefeit sind?
Also wie gesagt, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich hoffe, ich hole jetzt
was nicht ist so die weit Gosse aus des Internets und was ist der,
also ich
wie
glaube,
soll man sagen, Go-To-Bereich?
Also ich glaube wirklich, und da bin ich nach wie vor überzeugt davon, die Gosse des Internets ist TikTok und das hängt auch mit der Art der Content-Verteilung zusammen. Wenn du dich jetzt quasi als Creator aus Business-Perspektive damit beschäftigst, ich habe mich da mit Leuten unterhalten, die so in diesem Hochkant-Content sehr bewandert und erfolgreich sind, die haben gemeint, TikTok scheißt du einfach zu mit allem, was du hast. Die nächste Ebene ist Instagram, was auf TikTok funktioniert hat, haust auf Instagram und was sowohl auf TikTok und auf Instagram funktioniert hat, das ist dann für YouTube gangbar, weil YouTube ist, wer hatte mir das erzählt, ich glaube, von so einer Hochkant-Agentur war das, wo ich letztens eine Laudatio gehalten habe. Für die Menschen, die jetzt Creator werden und geworden sind, für die ist YouTube sozusagen die
Also es ist eine Hochkant-Agentur, die TikTok und Instagram machen.
Genau, richtig. Die, bei denen es keine horizontalen Videos gibt, sondern nur diesen Shortform-Content.
Ja, ja, verstehe.
Und für die ist YouTube quasi die Champions League, weil du kommst da nicht einfach so rein. Also du kannst Millionen Follower auf TikTok haben. Es kann sein, dass du es trotzdem nicht schaffst, mehr als ein paar tausend Klicks auf ein YouTube-Video zu bekommen. Das ist eine Sache, die schaffst du nur über jahrelange harte Arbeit.
So, das und warum ist das Champions League? Weil da die Monetarisierung am effektivsten
genau, das ist der kann. Einzige Bereich, wo du wirklich Geld verdienst. Und das ist, ja, das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, dass grundsätzlich alle sehr interessiert daran sind, also nicht YouTuber, sondern Influencer loszuwerden. Influencer, die Geld verdienen mit dem, was sie machen. Das siehst du auf TikTok. Du kannst Millionen Aufrufe machen und damit ein paar hundert Euro verdienen. Ich habe das gesehen bei einem Influencer, den ich getroffen habe, der macht Kaffee-Content. Also so ein bisschen Barista-mäßig unterwegs. Also beruflich verkauft er tatsächlich Kaffee-Vollautomaten, ist eigentlich kein Barista, aber hat angefangen, sich dabei zu filmen, wie er halt coole Sachen mit Kaffee macht.
Ja, ja.
So, und der macht mehrere, also viele, viele Millionen Views im Monat. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Views im Monat. So, und was dabei rauskommt, sind ein paar hundert Euro. Es ist wirklich völlig krass, dass du mit dieser Reichweite, dass die nichts mehr bedeutet. Und das ist bei Instagram ist das ja so. Und bei YouTube Shorts ist das ja auch so. Du verdienst ja basically nichts damit. Die einzige Möglichkeit, wirklich Geld zu verdienen, sind richtige YouTube-Videos. Und deswegen ist der Markt da natürlich auch hart umkämpft. Und du kommst da auch nicht einfach mal so hoch wie bei TikTok. Du brauchst da viel Arbeit. Und der Shortcut sind natürlich, wie du gerade gesagt hast, Gossip, Trends, irgendwie aufspringen auf irgendwas, das gerade läuft und funktioniert, um sich da dran hochzuziehen. Und ja, das ist ein Ergebnis dieser Algorithmen. Aber die Algorithmen wiederum sind ja auch nur Ergebnis unserer menschlichen Natur. Und wir bestimmen, was der Algorithmus von uns weiß und was er uns dann dementsprechend ausspielt. Und da gehe ich jetzt nochmal in dieses medienphilosophische Video zum Philosophen Hübel, der meinte, dass wir jetzt quasi in einem Zeitalter leben. Wir waren erst Menschen des Wortes, dann waren wir Menschen des Buches und jetzt sind wir sozusagen Menschen des Bildschirms. Das war schon 2008, dementsprechend ist es, also es gilt trotzdem, es ist jetzt nur noch krasser geworden. Wir bekommen ja jetzt so viele Eindrücke dargelegt, die schon vorinterpretiert sind. Also als wir noch Bücher gelesen haben, war es natürlich auch so, dass wir eine gewisse Interpretation da haben durchschwingen sehen, aber es war trotzdem so, dass wir selber Denkprozesse anstoßen mussten, dass wir selber Bilder vor unseren eigenen Augen erschaffen mussten. Und jetzt ist es so, wir kriegen Bilder, permanent, Bilder, 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 Bilder. Wir müssen sozusagen gar nicht mehr mitdenken, wir bekommen das alles vorgekaut. Keiner muss mehr lesen können, keiner muss mehr denken können, er muss nur noch wahrnehmen. So, und dadurch ist natürlich auch das Publikum, das erreichbar ist, 100%. Ja, vorher war das Publikum, das du mit einem Buch erreicht hast, ja nur ein paar Prozent und dann durch das gesprochene Wort noch viel, viel weniger. So, jetzt erreichst du mit etwas alle und natürlich definiert dann die größte Schnittmenge, was Content wird und was nicht. Und dadurch ist natürlich die Verschiebung dessen, was besonders Reichweite, was besonders Aufmerksamkeit erhält, auch dadurch definiert, was besonders niederschwellig ist. Und was ist besonders niederschwellig? Das, was wir alle verstehen. Und was verstehen wir alle? Emotionen. Also wenn es um etwas geht, das irgendwie eine Emotion von uns triggert und mit einer Emotion korrespondiert, mit der wir zu tun haben, beispielsweise in Beziehungen, ja, Betrug, Verrat, Fremdgehen, irgendwelche Tiere werden geschlagen oder so. Das sind Dinge, da weißt du instinktiv, du musst nicht denken, du weißt ganz genau, was du davon hältst, wie du dazu stehst und dann kannst du auch noch teilnehmen. Ja, es gibt also das Gatekeeping ist in zweierlei Hinsicht aufgehoben. Zum einen das Geld für das Verteilen von Informationen, also das Sendersein ist gestürmt worden, als auch das Geld des Empfängerseins, ne? Weil jeder kann Empfänger sein und jeder kann mittlerweile verteilen und jetzt habe ich basically mein ganzes Video erzählt.
Krass, ja, also man muss das ja dann wirklich so weit weiterdenken, diese Konfiguration von dem Herrn Hübel. Ich hätte jetzt fast Nübel gesagt, der eine Ersatztorwärter Fußballnationalmannschaft, aber Herr Hübel, der ist ja dann immer noch von einem Menschen ausgegangen. Mittlerweile muss man ja wirklich dann fragen, dass durch dieses Outsourcen der Denk- und Erkenntnisprozesse, ob man da überhaupt noch vom Menschsein reden kann. Ne? Das ist ja nur noch eine Empfangsstation, also eine Konsumeinrichtung, ne? ohne eigene Gestaltung irgendwie. Also das Menschsein wird dann immer mehr abgeschafft. Und wie gesagt, ne, als dann vor vielen Jahren Leute mal gesagt haben, na, irgendwann haben wir unser Gehirn so in einem Kasten neben uns auf dem Tisch liegen. Ne? Das war eine völlige Utopie, aber mittlerweile ist man ja ohne sein Smartphone schon komplett aufgeschmissen. Ne? Also das ist krass, ja, beängstigend, wirklich so, aber beängstigend.
Genau,
also.
Und das meine ich mit rausgehen aus dieser Ebene der Aktualität rein in die tiefer liegende Ebene, die sich langsamer bewegt sozusagen und da sozusagen die größeren Zusammenhänge sehen. Und ich glaube, das ist jetzt schon wieder noch eine Ebene drunter, weil es geht ja jetzt wirklich um Wahrnehmung des Menschen und Informationsverarbeitung. Und es, am Ende des Tages...
Da landest du bei der Erkenntnis theoretischen Problem.
Ja,
klar,
ja.
Das ist ja einer der Kernbereiche des philosophischen Denkens, ja, ne? Genau. und Ansatzpunkte. Ja, ja, klar.
Das ist schon, ja, und da haben wir dann, ja quasi eine Zeitspanne von 2000 Jahren schon, wo sich da nicht viel verändert hat bei der Erkenntnis, wie der Mensch sozusagen mit, mit Informationen umgeht. Naja, das ist ja das, was ich so brillant fand an dieser Darstellung, die blende ich auch im Video ein, weil es so simpel nachvollziehbar ist, natürlich simpler, als wenn ich jetzt versuche, irgendwas physikalisch zu erklären, wie das sich verhält. Deswegen zieht euch gerne mal das Video rein, auch wenn ihr mit Gossip überhaupt nichts zu tun habt, das könnt ihr euch zusätzliche Erkenntnisse.
Ja, ja, natürlich, klar, aber man muss da halt fragen, dass man an dem jetzigen Punkt ist, wo es nur noch konsumieren ist, ohne nachzudenken, was dann vom Cogito Ergo Sum noch übrig geblieben ist.
Cog.
Das ist dann, oder da ist von dem Konzept von Sein und Zeit oder so, ist dann von dem Sein auch nicht mehr viel übrig. Ne? Oder was die.
Na, oder
was
nur
die
noch Zeit Sein. Betrifft.
Oder nur noch sein.
Weil man immer in einer solchen Kurzfristigkeit sich befindet, dass man einfach nur noch ist.
Ja, gut. Na, schön. Da sind wir jetzt wirklich von Descartes über Heidegger abgebogen. Herrlich.
Ja, ja. ja, aber hast du jetzt einen Erkenntnisgewinn daraus gezogen für deine Wahrnehmung auf diese verschiedenen Plattformen und wie sie sich miteinander verhalten und wie dieses Ökosystem sozusagen funktioniert?
Also das ist wieder ein weiterer Baustein in dieser Ahnung, die sich langsam in mir zusammenballt. Also ich bin ja auch ein Mensch, der auch ökonomisch und interessenmäßig auf Wahrnehmung und Öffentlichkeitswirksamkeit angewiesen ist, ne? Als Musiker und Künstler. Was heißt angewiesen ist, aber zumindest daran interessiert ist. Und deshalb hat man natürlich immer ein Auge auf Entwicklung und was passiert mit TikTok, muss man da irgendwie stattfinden. Und es ist immer mehr, reift da in mir die Erkenntnis, dass man sich einfach von dieser Angst, was zu verpassen, freimachen muss.
Ja.
Ne? Also wenn man da mal 2 Wochen nicht stattfindet, wenn man nicht gerade ein Influencer ist oder irgendwie sowas, hat man da auch nichts verpasst oder verloren. Ne? Außer, dass ich nicht weiß, wer da wen mal nach einem Coitus interruptus auf den Hinterkopf gehauen hat oder was weiß ich. Das sind doch Sachen, die interessieren mich gar nicht.
Und wenn du diese Sphäre verlässt, zumindest ist es noch so, ich weiß nicht, wie sich das verändert, dann spielt die auch keine Rolle mehr. Das ist eine Scheinwelt, die aufgrund von sozialen Zusammenhängen eine Rolle spielt, aber nicht aufgrund, also wir messen dem eine Bedeutung bei, aber in der realen Welt hat sie nur Bedeutung, weil wir ihr diese Bedeutung beimessen. Wie Geld.
Ja, ja, ja. Ja, klar, das ist das kleine schmutzige Auto, was auf einem Planeten lang tuckert und nicht der Planet an sich, der durchs Weltall fliegt. Ne?
Genau.
Das sind so kleine, sinnlose Nebenkriegsschauplätze. Man muss sich immer bewusst machen, dass wir wahrscheinlich in tausende Millionen Richtung von Lichtjahren komplett allein sind auf einem Dreckhaufen, auf einem gewässerten Dreckhaufen durchs Weltall fliegen. So sieht das aus. Und von einem Stern, der, wenn einmal richtig hustet, ist es ja auch vorbei. Oder ein Gammastrahlenausbruch oder irgendwas. Dann wirst du das auf jeden Fall nicht bei YouTube mitkriegen oder bei TikTok.
Ja. Ach so, Mike, eine Sache muss ich ja noch sagen.
Was denn?
Bevor du jetzt in deinen Kundenservice einsteigst, ich weiß, es ist heute eine besonders lange Folge, mit der wir es hier zu tun haben, aber das ist auch ganz wichtig, weil nächste Woche wird es ja keine Folge geben können.
Wird es nächste Woche keine Folge geben können?
Was nee, weil nächste Woche ist Sternklang.
Ist was? Schon?
Ja.
Ach.
Es ist schon Juni.
Und da hast du richtig, also mal sehen, vielleicht denk, ich weiß es nicht, will nichts verschweigen, vielleicht denke ich mir eine Kleinigkeit aus und komme mal vorbei und hole einen O-Ton von dir ein auf dem Sternklang-Festival oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ach, okay.
Genau, also gut, weil Dienstag fahren wir dann hin und machen Aufbau und fangen an mit dem Aufbau. Und da werde ich das nicht mehr schaffen, dass wir da nächste Woche eine Folge aufnehmen.
Dann ist also, es ja gut, dass wir dann heute eh schon wieder ein bisschen spät dran sind. Da ist der Versatz dann nicht ganz so groß.
Ja, also das liegt auch viel an mir. Ich bin gerade viel unterwegs, deswegen tut mir leid an alle, die sich so ein bisschen auf den Donnerstag eingeschossen hatten.
Zu deiner Ehrenrettung sei gesagt, dass du den Podcast diesmal, also den ihr gerade hört, durch deine zeitliche Flexibilität ermöglicht hast.
Ja, aber um diese Ehre wieder wegzunehmen, muss ich sagen, dass der letzte Podcast hätte pünktlich kommen können, wenn ich nicht unterwegs gewesen wäre und vergessen hätte, den zu posten. Und deswegen kam der letzte so spät. Zu deiner
Ehre gereicht das. Da sind wir wieder in Wien. Ne? Da sind wir wieder in Wien. Ich habe einen schönen Abend auf der Piste in Wien sausen lassen, um den Podcast zu Ende zu schneiden.
Genau, und ich habe den zu spät hochgeladen, weil ich den nicht habe sausen lassen.
Aber weißt du was? Wir bleiben in Wien.
Wir bleiben in Wien.
Ja.
Da kannst du ja jetzt über fast jeden sprechen.
Fast jeden?
Vor allen Dingen im 20. Jahrhundert, weil da war ja jeder, basically.
Da war ja basically jeder, ja. Ich berichte heute von Hedwig Eva Maria Kiesler. Am 9. November 1914 in Wien geboren. Hast du schon mal von der gehört?
Ich bin mir relativ sicher,
du bist schon mal an ihr vorbeigelaufen, ohne es zu merken.
Ach.
Oha. Bin ich mir relativ sicher. Also Hedwig oder Spitzname Hedi stammt aus einer bürgerlichen jüdischen Familie, also ist ein wirklich gut situiertes Elternhaus geboren worden.
Wieso nennt man eigentlich Hedwigs immer Hedi und nicht Vicky oder so?
Vicky?
Es ist nur immer Hedi. Es gibt keine andere Variante.
Keine Ahnung. Ich kenne persönlich einen Hedwig? Nee, ich glaube nicht. Also Hedwig klingt immer so nach Tante Hedwig. So ein bisschen wie so eine sympathische, aber doch irgendwie so brotspinnige Tante.
Wie bei
Loriot so.
Es ist auch kein Name, der aktuell irgendwie
beliebt ist, schöner Name, finde ich eigentlich.
Schon.
Ja, wenn du irgendwann mal keine Kinder kriegst, kannst du die ja dann nicht Hedwig nennen.
Nee, ich hätte jetzt tatsächlich gedanklich eher so Ostblock-Namen. Sowas wie Anastasia finde ich beispielsweise wahnsinnig schön.
Magdalena ist auch schön. Ne? Oder Milena, ja, wenn es Ostblock sein soll. Ja, also schöne Mädchennamen ist überhaupt kein Problem.
Nee,
bei Jungsnamen habe ich immer eher ein Problem, da was Cooles zu finden.
Tja, schade, dass du immer nur Jungs kriegst, wa?
Tja, so ist das. So ist das.
Willst du es eigentlich nochmal probieren? Oder war es das jetzt?
Also wenn du mir ein Mädchen garantierst, auf jeden Fall. Aber noch so eine Granate, ich glaube noch mehr Testosteron hier in dem Haushalt, da zieht meine Frau aus. Also wir haben jetzt zwei Kater, also die zum Glück kastriert sind. Wir hatten mal drei Kater, zwei Söhne und dann mich noch. Also das reicht ja, glaube ich, ein Pavian-Hügel hier zu Hause. Verstehe ich auch.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Auf jeden Fall war Hedwigs Papa Direktor des Wiener Bankvereins. Die Mutter Gertrud war Konzertpianistin in Budapest ausgebildet.
Das sind ja wirklich höchste Kreise.
Kam auch aus Budapest, ja, sie war ein Einzelkind, also wirklich sehr, sehr behütet aufgewachsen. Ne? Privatschule, Klavier, Ballett, Sprachunterricht. Hat schon früh sich so für technische Sachen interessiert, das fiel wohl auf. Hat aber dann im Alter von 16 Jahren die Schule abgebrochen. Und hat sich eingebildet, sie müsste zum Film gehen. Ist dann da auch irgendwie so, na was weiß ich, so als Script-Girl steht auf Wikipedia. Ich weiß nicht, was man sich da drunter... Script, mhm, was man sich darunter vorstellen muss. Vielleicht so eine Art so Flöße oder irgendwie sowas. Ich weiß es
das
nicht.
Das kann
ich
sein,
nicht,
ja.
Mhm. Ich habe es nicht gegoogelt.
Stichwort gegeben.
Ja, also auf jeden Fall eher so eine maximal statistische Nebenrolle, ne? Also da hat sie da jetzt nicht Statisten-Nebenrolle. Da hat sie jetzt nicht viel irgendwie gerissen. Aber sie hat bei Proben da mal irgendwie zugesehen und wurde von einem Produzenten da entdeckt, weil die sah wirklich gut aus. Die sah wirklich gut aus und viel schon wirklich als junge Frau.
Ich finde das lustig, du hast ja jetzt wieder eine Person genommen, die dann einen Künstlernamen annimmt, ne? Das ist so ein bisschen deine Strategie, dass du mich dann verwirrst und dann ist es am Ende so dieses,
ja, den Künstlernamen habe ich dir jetzt nicht verschwiegen, weil ich glaube, der Künstlername wird ja auch nichts sagen.
Ach so, okay.
Nee, also die nimmt später einen Künstlernamen, aber ich glaube, da wird dir nichts sagen. Das ist heute nicht die Strategie.
Nee, nee. Okay. ich hätte den Braten wieder gerochen.
Nee. Im Künstlernamen kommt auch Heti vor. Also ist nicht. Verdient sich da wirklich Meriten und schon in ihrem, ich glaube, in ihrem vierten Film, da ist sie schon mit Heinz Rühmann und Hans Moser unterwegs, ne? Also so in der österreichischen Filmindustrie, Hans Moser, kann ich mich auch noch erinnern, meine Oma, die immer Hans Moser-Filme noch geguckt hat, so ein fürchterlich nischelnder alter Mann war das, der so ein komisches Talent irgendwie hatte. Also da habe ich sofort Bilder vor Augen. Also Hans Moser kann man mal googeln. Heinz Rühmann natürlich auch eine große Nummer. Da hat sie dann schon eine Hauptrolle sogar in einem Film mit denen, ne? Und wird dann so in der Presse als vorläufig hübsch und wahrscheinlich auch begabt beschrieben. Ne? Also
vorläufig
so
hübsch?
Vorläufig hübsch, ja. Ich weiß auch nicht, was damit gemeint ist. Ja, so nach dem Motto, ja gut, die ist vielleicht so 17, 18 Jahre alt. Hm. Mal gucken, was aus der noch irgendwie wird oder so, ne? Mhm. Keine Ahnung, ob sie sich noch, ob sie verblüht vorm Erblühen oder nicht. Weiß ich nicht, was mit der Bemerkung gemeint war. Aber wahrscheinlich auch begabt ist eine Bezeichnung, die man zu den Zeiten damals als junge, hübsche Frau, mehr konnte man da, glaube ich, gerade nicht erreichen, ne? Glaube ich. Richtig Furore hat sie gemacht. Die hat in dem Film, der Filmgeschichte geschrieben hat, da sagt ihr vielleicht was, österreichisch, tschechoslowakischer Film Ekstase heißt der. Also der ersten, wenn nicht vielleicht sogar die erste Nacktszene in einem Film.
Mit der Heti
Kiesler, genau.
Boah.
Und das war aber noch nicht mal so das richtige Tabu, was sie da gebrochen hat, sondern die hat da auch das erste Mal einen weiblichen Orgasmus in einem Film dargestellt, ne? So mit Großaufnahme in ihr Gesicht. Und das ist schon krass, ne? Sie war, glaube ich, zum Zeitpunkt, als das gedreht wurde, war sie sogar noch minderjährig. Also jetzt sage ich mal auch von Produzentenseite fragwürdig. Also wegen seiner Freizügigkeit, da war der Film in Staaten, in USA, viele Jahre lang verboten, ne? Beim nationalsozialistischen Deutschland wurde der Film auch verboten. So ganz wurde dann in einigen Kinos komplett zerschnitten, irgendwie dann doch mal gezeigt. Das hat dann trotzdem zu Protesten geführt, ne? Und so und da wurde in den Kinos auch nur mit der Bewertung oder Werbung, muss man ja fast sagen, dieser Film ist jugendverderbend. Ne? Und dementsprechend für Aufruf hat das dann.
Das klingt auch, aber ich meine, das klingt natürlich fantastisch. Da wäre ich als Jugendlicher natürlich sehr interessiert gewesen, den zu gucken.
Ja, absolut. Absolut. 1933 hat dann die schöne junge Frau den 14 Jahre älteren Wiener Industriellen Fritz Mandl geheiratet. Ne? Also da galt damals als reichster Mann Österreichs. Ist damit natürlich komplett in die High Society aufgestiegen. Ne? Also dann
in der sie ja schon war.
Ja, aber mehrere Gesellschaftsstufen dann wirklich übersprungen. Ne? Also in höchsten
politischen... Ich dachte, der Vater war doch der Direktor des Bankenverbands. Also kannst du ja nicht.
Des Bankenvereins. Ne? Also keine Ahnung, dasselbe. Wenn das irgend so ein genossenschaftlich organisiertes, sozialistisches, liberales Zeug ist, das ist was anderes als hier den reichsten Mann Österreichs und Waffenproduzenten da zu heiraten. Das war schon auf jeden Fall ein anderes Kaliber. Ne?
Ha, der Waffenproduzent. war ein anderes Kaliber.
Ach so, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht jetzt. Ja, ja. Und da war auf jeden
immer
Fall
immer der Militarismus hier mit dir, das ist...
Ja, da war herrschsüchtig, eifersüchtig. Da hat von diesem Ekstase-Film, der hat versucht, alle Kopien davon aufzukaufen, damit den Film keiner mehr sieht.
Ja, er ist bestimmt wegen des Films auf sie aufmerksam geworden, aber dann alles verbrennen. Ja, ja.
Könnte eventuell sein. Er hat sie quasi in einen goldenen Käfig eingesperrt. Mhm. Ne? Also nicht nur im übertragenen Sinne, sie war wirklich physisch auch eingesperrt.
Ne? In einem goldenen Käfig.
Ja, ja, genau.
Ist die Vorlage für Tweety.
Hat den goldenen Käfig, Tweety? Na gut, da rennt immerhin noch Silvester draußen rum. Ne? Da hat der Käfig schon ein paar Mal geschützt. Nicht nur die Großmutter. Naja, auf jeden Fall war ihr Ehemann, ne, das war der größte Waffenschieber, Produzent einer Europas, also der mit den Italienern und den Nazis also wirklich große Geschäfte gemacht hat mit seinen Patronenfabriken und so weiter.
Hast du das eigentlich mitbekommen? Ich möchte dich ungern unterbrechen, ja, aber hast du mitbekommen, dass Rheinmetall jetzt Sponsor von Borussia Dortmund ist?
Ich habe schon die ersten Memes gesehen von Rheinmetall gepanzerten Fahrzeugen in gelb lackiert mit BVB-Logo. Also, ja, ja. Ja, also, boah, was soll ich sagen?
Das ist die richtige Zeitenwende.
Leicht sympathischer als der Tönnies oder Wiesenhof als Sponsor, aber auch nur ganz wenig. Rheinmetall Defense Electronics. Habe ich irgendwo noch ein T-Shirt rumkullern.
Was?
Ja, keine Ahnung, habe ich irgendwo mal als Werbegeschenk bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Naja.
Wieso hast du Werbematerial von Rheinmetall bekommen?
Was? Ich hab keine Ahnung, ob das mal im... Nee, ich glaube, Panzermuseum war das nicht. Die halt arbeiten nicht in solchen Werbekontexten. Ich habe das auf irgendeiner... Was war? Irgendeine Airshow oder... Ich habe keine Ahnung.
Ja, Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbrechen, aber es hat gerade so gut gepasst.
Auf jeden Fall hat Hedi 1937 ihren Mann verlassen und ist nach Paris und London geflohen. In London wurde sie dann von MGM unter Vertrag genommen, also eine große Hollywood-Nummer.
Metro-Goldwyn-Mayer.
Ja, ja, genau, mit dem Löwen. Und da hat sie dann den Künstlernamen auf Anraten der Produzenten und so Hedi Lamarr angenommen.
Der Name also sagt mir tatsächlich was.
Ja, also hat jetzt nichts mit Kendrick Lamar oder so zu tun. Zieht sich auf eine noch ältere Film-Diva, die es mal gab, die auch Lamar hieß, ein wohlklingender Name damals. Und deshalb hat sie sich dann als Hedi Lamarr. Ja, den hat man schon mal irgendwie gehört, den Namen, aber so richtig viel hätte ich dir jetzt über die Frau nicht erzählen können, deshalb mache ich das jetzt. Die hat dort in Hollywood richtig Gas gegeben, ne? Also dann hier, keine Ahnung, mit Jimmy Stewart, Clark Gable, ne? Also mit solchen Leuten hat sie dann zusammengespielt, ist zur kompletten Stilikone geworden. Also was man so, sag ich mal, wenn du so eine Filmdiva der 30er, Ende 30er Jahre vor Augen hast, ne, so diese gelockten braunen Haare, Mittelscheitel, dieser Style, das ist Hedi Lamarr, das haben alle kopiert, die ist da zur kompletten Stilikone geworden. Ne? Und wie gesagt, eine unfassbar schöne Frau, also die wurde auch als schönste Frau der Welt vermarktet von ihrem Filmstudio. Ne? Die wollten aus ihr den größten Star Hollywoods machen und haben da völlig übermotiviert irgendwelche Filme verproduziert und so weiter und gab dann auch einige Flops dabei bei dem Film, die dann nicht so gut liefen. Und sie hat öfter mal ein paar gute Rollen gespielt, aber meistens war sie so halt dieses wirklich wunderschöne dekorative Beiwerk. Ne?
Lag so das an ihr oder lag das an den Rollen?
Das lag an den Rollen. Es lag auch teilweise an ihr. Also sie hat zum Beispiel später mal zugegeben, ihre Biografie irgendwie, also die hat einfach aus Faulheit und Bequemlichkeit, hat sie zum Beispiel ein Skript abgelehnt, da stand Casablanca drauf.
Oh, weia, oh.
Ne, solche Sachen hat sie halt gerade keinen Bock gehabt da drauf irgendwie, aber warum auch? Ne? Also sie war immer, wie soll man sagen, immer
gut alles situiert. Zufällt, ne?
Ja, und hat immer ordentlich Geld und hat sich aber auch das Geld selber verdient.
Aber mir würde jetzt auf einen Schlag nicht einfallen, in welchem Film, den man wirklich kennt, sie mitgespielt hat.
Ja, ich kann dir Filmliste nachher mal vorlesen, vielleicht kennst du da einige, aber wie gesagt, dieser Film Ekstase, wirklich legendär. Ne? Er war auch 6-mal verheiratet, hat dann auch mal so suffisant gemeint, also ich muss langsam aufhören, Männer zu heiraten, die sich mir unterlegen fühlen. Irgendwo muss es doch einen Mann geben, der mein Ehemann sein kann. und sich nicht unterlegen fühlt. Ich brauche einen unterlegenen Mann. Ne? Das war so, also irgendwie musste dort noch die Schuhe anhaben, aber er darf, oder die Hosen anhaben in der Beziehung, er darf es aber nicht merken. Gut, ein Film, den du vielleicht kennst, Samson und Delilah. Das ist ihr größter kommerzieller Erfolg, wenn ich jetzt mal gerade in die Filmliste geschaut habe. Sie hat auch eine moderne und unabhängige Frau in einer wichtigen Rolle gespielt, wie sie das selber betrachtet, in einem Film, den heute gar keiner mehr kennt, H.M. Palem oder so, ähnlich hieß der. Und hat dann im Jahr 1958 ihren letzten Film gedreht. Aber noch als Zwischenfrage, weißt du, warum man in Deutschland und in Österreich den Tag der Erfinder am 9. November feiert oder begeht?
Man feiert den Tag der Erfinder am 9. November?
Ja.
Aha.
Wegen Hedy Lamarr.
Warum?
Weil die auch Erfinderin war.
Aha.
Hm.
Die hat da, war sie erfolgreicher als Schauspielerin, oder wie?
Ja, das ist ein bisschen das Paradoxe. Also sie hat nämlich auch eine Erfinderkarriere gehabt. Ne? Die hat 1940 hat die Funkfernsteuerung für Torpedos entwickelt.
Bitte was?
als Hollywood-Diva. Also die hat mit ihrem Kollegen zusammen, mit einem Komponisten und Tüftler zusammen, George Antel, hat sie ein Frequenzsprungverfahren entwickelt, ne, um eben Funkkontakte nicht störbar machen zu können oder irgendwie so sind da die Zusammenhänge. Und das haben die beiden herausgefunden, weil sie für einen Film 16 E-Pianos miteinander synchronisieren wollten. Und da haben die irgendwie so eine Steuerung entwickelt. Und Hedy Lamarr, wie gesagt, schon als junges Kind hochintelligent, an technischen Sachen interessiert, hatte natürlich auch durch ihren Ex-Mann und damals auch in der Ehe schon Kontakte in die Militärindustrie und auch zu geheimen Unterlagen für Militärentwicklungen und sowas. Und die hat sich da auch echt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das ist wirklich so ein komplettes
Bild.
Parallelleben irgendwie, ne? Was da bei ihr stattgefunden hat. Dann hatten sie doch, also das hat sie dann, dieses Frequenzsprungverfahren für Torpedosteuerung zum Beispiel, hat sie dann mit der Unterstützung von einem Professor für Elektrotechnik vom California Institute of Technology, haben sie das zum Patent angemeldet. Dieses Patent, also als ihre größte Erfindung irgendwie damals galt, das verlief dann doch irgendwie im Sand, ne? Weil so unter höchsten Geheimhaltungsstufen die Amerikaner schon seit 1920 Jahren an ähnlichen Ideen rumgeforscht haben und so weiter. Also die haben da eine Sache erfunden, von der das Militär eigentlich schon irgendwie so ein bisschen eine Ahnung hatte. Und das war dann so ein bisschen Rohrkrepierer irgendwie, ne? Und wurde dann nie so richtig vom Militär eingesetzt.
Die Steuerung für den Torpedo war ein Rohrkrepierer.
Allerdings dann Mitte der 50er Jahre haben dann Militärs und Militärtechniker irgendwie zugegeben, dass die Grundlagenforschung, die da betrieben haben und die Grundideen und die, ja, im Prinzip diese Erfindung in den 50er Jahren von der US Navy doch bei der Entwicklung von Sonartechniken für die U-Boot-Jagd, irgendwelche Bojen, die da hergestellt wurden, das benutzt haben, ne, also die Funkkommunikation mit den Bojen, auf Grundlage des Patents entwickelt wurde. In den frühen 60er Jahren wurden sogar erste Drohnentechnologien auf Basis davon benutzt. Und das hat sich so weit gesponnen, also dass diese Grundlagen, die da gelegt haben mit ihrer Erfindung, also sind bis heute im Einsatz. Ne? GPS, WLAN, Bluetooth, Smartphones und so weiter wird es in der Form ohne Hedy Lamarr, die schönste Frau der Welt, gar nicht irgendwie geben.
Crazy. Ne?
Und Google hat den 101. Geburtstag von ihr auch sogar mit einem Doodle begangen. Ne? Also die hat da wirklich verschiedenste, ganz, ganz große Ehrungen erfahren. Ne? Also die Electronic Frontier Foundation hat ihr den Pioneer Award dann verliehen im Jahr 1997. 2014 wurde...
Hat sie da noch gelebt?
Nee, 2014 hat sie nicht mehr gelebt. Wurde sie dann posthum in die National Inventors Hall of Fame aufgenommen. Ne?
Also, aber das, dieses in den 90ern, diese Ehrung, also da, wo sie als Erfinderin
da hat auch sie, da hat sie noch gelebt, ja.
Also sie hat das sozusagen
Hedy Lamarr noch miterlebt. Ist in Florida gestorben im Jahr 2000. Also schon als ältere Dame. Ja, also weitere, also du musst dir mal überlegen, ne? Also googelt die mal, schau dir die Fotos von ihr an. Also wenn du dich nicht knall und fall in diese Frau verliebst, weil kann ich dir nicht helfen. Ne? Die ist wunderschön, die ist intelligent, die hat einen Stern auf dem Walk of Fame und ist in der nationalen Ehrenhalle der Erfinder in den USA. Ne? Also das ist wirklich eine Mischung. Drauf gekommen bin ich, weil ich in Wien im Stadtteil den Hedy Lamarr Weg gesehen habe. Und der Name da sagte mir irgendwie was und da habe ich das nochmal nachgelesen. Wie gesagt, ne, der Tag der Erfinder wird ihr zu Ehren am 9. November begangen. Ein Quantenteleskop wurde nach ihr benannt im Jahr 2014. Google mit ihrem Doodle, ein Asteroid wurde nach ihr benannt. Ne? Das Lamarr-Institut für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz an der TU Dortmund.
Verrückt.
Gibt es auch. Also ist schon krass, weil ich sage, du bist mal an ihr vorbeigelaufen. Sie hat ein Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof in Wien.
Also da war ich tatsächlich noch nicht.
Ihr letzter Wunsch war, wieder in ihre Heimatstadt Wien zurückzukehren. Ja. Und dann eben aus den USA. Und also eine wahnsinnig faszinierende Frau. Ein schönes Zitat von ihr habe ich noch. Any girl can be glamorous. All you have to do is stand still and look stupid. Und das fasst es irgendwie ganz schön zusammen. Ne? Also dieser Stromberg-Spruch, eine Frau ist ja nicht automatisch klug, nur weil sie hässlich ist. Ne? Ist in der Person...
Das ist das Gegenteil quasi. Davon,
ja. Ist komplett ad absurdum geführt. Und mich erinnert so ein bisschen an, also wenn man ihre Lebensgeschichte liest, wir haben ja auf jeden Fall mal die Biografie von ihr besorgen, die ja einer ihrer Söhne geschrieben hat, so ein bisschen an das Gefühl, was man heute so bei Taylor Swift hat, ne? Also wenn die nicht irgendwann demnächst noch einen Palästina-Israel-Konflikt löst und noch irgendeine bahnbrechende technische, wahrscheinlich die Kernfusion von Helium noch erfindet. Also denkt man auch, kann die endlich mal aufhören, so in allem so super zu sein?
Oh ne? Mein Gott.
Irgendwas, irgendwas muss es doch da geben.
Nee, da jetzt kommt gar das nicht 50 so. Wieder raus.
Nee, aber es ist ja, ich glaube, das Gefühl haben da viele Leute, ne? Dass dann fast so eine Art, also jetzt nicht im Nietzsche-Sinn, aber so eine Art Übermenschen, die so, da fragt man sich auch immer bei Hedy Lamarr, okay, was ist da aufgeblasen? Was ist da Wirklichkeit? So im Nachruhm. Also hochinteressant. Auf jeden Fall hochinteressant. Check die mal aus, ja.
Danke, Mike. Das Bitte. War sehr überraschend. Aber schön, schön das auch mit Wien verknüpft. Und dann, aber ja, genau, also der Name, vielleicht habe ich auch damals mal den Doodle gesehen, weil ich erinnere mich jetzt wirklich auch an keinen Film mit ihr. Aber vielleicht sollte ich mich auch mal wieder mehr mit Filmen aus den 30er, 40er Jahren beschäftigen.
Also mit diesem Film Ekstase hatte ich gehört. Gesehen hatte ich den bis dahin nicht. Habe es mir natürlich nicht entgehen, mal die Nacktszene da anschauen zu lassen. Ist aus heutiger Sicht völlig, völlig unverfänglich und sehr, sehr ästhetisch. Ne? Aber Samson und Delilah, den Film kannte ich. Wegen meiner Oma. Also wirklich so ein Typ Frau, keine Ahnung. Auf Fotos muss man sie so wie Rita Hayworth oder so, die Preisklasse. Ne? Also so Frauen, so solche werden heute nicht mehr gebaut. Das ist Botox und chirurgiefreie Schönheit.
Ja, zumindest zu dem Zeitpunkt.
Ja, es gibt, weiß nicht, wo heute 1000 Videos und Fotos existieren, gibt es von solchen Stars eben nur ein perfektes
Das ist
Foto.
Genau, und das ist der Punkt. Ja. Das ist der Punkt. Ne? Also dieser Traum, ne? Diese Traumfabrik, die funktioniert ja nur deswegen, weil die Träume nicht, sobald sie über die Schwelle der Studios schreiten, zu Albträumen werden.
Oh.
Und da haben wir auch wieder die Verbindung zur Social Media Influencer Bubble, wo ja alles so nah dran ist, dass du genau weißt, dass es bei Andy the Duck nach Katzenpisse gerochen hat. So, und das ist für mich der Abschlussspruch. Danke, dass ihr heute so lange dran geblieben seid.
Das lasse ich mal unkommentiert so stehen.
Ich hoffe, ihr seid dadurch ein bisschen drüber hinweggetröstet, dass wir noch einmal aussetzen.
Ja, schaut euch einen Hedy Lamarr-Film an.
Genau.
Okay, tschüss.
Bis dann, tschüss. Wow, Mike, danke. Wow, ja, okay, ist okay, ist okay.